Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Steigende Lebenshaltungskosten und steigende Preise für Energie, das sind Themen, die sich heute ein wenig durch unsere Sendung ziehen. Wir schauen auf die Diskussionen über eine steuerfreie Einmalzahlung als Ausgleich für die hohe Inflation. Wir berichten über das Treffen der EU-Energieminister in Luxemburg, die schon erste Beschlüsse getroffen haben. Und über Pläne in Frankreich, ein eigentlich längst abgeschaltetes Kohlekraftwerk wieder in Betrieb zu nehmen. Außerdem geht es noch um das geplante Investitionspaket der G7-Staaten. Und wir berichten über Zahlungsausfälle bei russischen Staatsanleihen und fragen deshalb, ist Russland jetzt bankrott? Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Schreckgespenst geistert momentan durch die Republik. Die Lohnpreisspirale sorgt in Politik und Wirtschaft zurzeit für reichlich Aufregung. Und die ist durchaus verständlich. Um die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten auszugleichen, fordern viele Gewerkschaftler schon entsprechend hohe Tarifabschlüsse. Wenn aber die Löhne steigen, dann müssen viele Unternehmen vermutlich ihre Preise erhöhen, was die Lebenshaltungskosten weiter steigen lässt. Und das, ja, das müsste dann wieder mit hohen Tarifabschlüssen irgendwie ausgeglichen werden, die dann möglicherweise zu noch weiter steigenden Preisen führen könnten. Wie man aus diesem Teufelskreis irgendwie rauskommen kann, darüber wird in Berlin momentan fleißig gestritten. Um die Menschen in Deutschland wegen der steigenden Lebenshaltungskosten trotzdem zumindest irgendwie zu entlasten, wird aktuell vor allem der Vorschlag einer steuerfreien Einmalzahlung diskutiert. Panayotis Gavrilis berichtet.
Entlasten, aber wen? Die Antwort darauf ist für Sebastian Dulin klar. Er ist wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Der aktuelle IMK-Inflationsmonitor zeigt, besonders Geringverdienende trifft es aktuell am härtesten.
Also Paare, die zwei Kinder haben und ein Nettoeinkommen von 2.000 bis 2.600 Euro zur Verfügung, die haben eine Inflationsrate von 8,9%, die betrifft, während alleinlebende Singles mit mehr als 5.000 Euro Nettoeinkommen nur eine Inflationsrate von 6,5% erleben.
Preise und Inflationsrate steigen und damit auch der Druck auf die Bundesregierung, für mehr Entlastungen zu sorgen. Deshalb trifft sie sich in einer Woche mit Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften und der Bundesbank. Konzertierte Aktion nennt Kanzler Olaf Scholz das Zusammenkommen. Laut Medienberichten schlägt er eine Einmalzahlung vor, vergleichbar mit dem Corona-Bonus. Demnach sollen Arbeitgeber ihren Beschäftigten steuerfrei bis zu 1.500 Euro auszahlen. Im Gegenzug sollen Gewerkschaften bei bevorstehenden Tarifverhandlungen sich mit höheren Lohnforderungen zurückhalten. Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner will oder kann den Einmalzahlungsvorschlag allerdings nicht bestätigen oder kommentieren.
Ich möchte auch nicht der konzertierten Aktion und den Beratungen bei der konzertierten Aktion davor greifen. Und deshalb bitte ich um Verständnis, dass ich jetzt hier nicht mich auf eine Diskussion von Details oder von möglichen Vorschlägen einlassen kann.
Dennoch, im politischen Berlin sprechen fast alle darüber. Einmalzahlungen bringen uns da nicht weiter, kritisiert etwa Verdi-Chef Frank Wernicke auf Bayern 2, Scholz vermeintlich. Idee. Vielmehr, so Wernicke, sei es ureigenste Aufgabe der Tarifparteien, dass dauerhaft steigende Preise auch in dauerhaft wirksame Tariflohnsteigerungen mündeten. Innerhalb der Ampel zeigt sich indes ein gespaltenes Bild. Die Grünen-Co-Parteichefin Ricarda Lang ist offen dafür, im Gegensatz zu FDP-Fraktionschef Christian Dürr.
Olaf Scholz ist jetzt vorangegangen, hat einen Vorschlag gemacht. Ich finde ihn spannend, wir werden uns das anschauen.
Ja, also ich bin im ersten Schritt noch nicht ganz begeistert.
Dürrs Parteikollege und FDP-Chef Christian Lindner ist nicht grundsätzlich gegen Einmalzahlungen. Nur, man könne nicht auf Dauer gestiegene Preise für das importierte Öl, die Entwicklung des Dollar und die Knappheiten bei Raffinerien mit Staatsgeld ausgleichen, so der Bundesfinanzminister gegenüber der dpa. Es ginge darum, den sozialen Frieden zu sichern, sagt die grüne Ricarda Lang und warnt vor einem Überbietungswettbewerb von Forderungen innerhalb der Regierung.
Für mich sind dabei zwei Sachen besonders wichtig. Erstens, diejenigen, die heute schon jeden Euro zweimal umdrehen müssen, die müssen mitgedacht werden. Und zweitens, die Maßnahmen müssen zielgerichtet sein. Ich glaube, jeder Vertreter aus der Regierung hat es in den letzten Wochen einmal gesagt, wir werden nicht alle Kosten dieses Krieges, nicht alle Kosten der Unabhängigkeit von Russland auffangen können. Umso wichtiger ist es, dass wir diejenigen unterstützen, die wirklich Unterstützung brauchen.
Die Bundesregierung hat bisher zwei Entlastungspakete im Umfang von 30 Milliarden Euro beschlossen. Darunter fällt der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket. Die Abschaffung der EEG-Umlage kommt im Juli, genauso wie Einmalzahlungen für Menschen, die auf Sozialleistungen und Arbeitslosengeld I angewiesen sind.
Panayotis Gavrilis war das über ein mögliches Entlastungspaket für Arbeitnehmer. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges sind heute auch Thema der EU-Energieminister bei ihrer Tagung in Luxemburg. Mindestens genauso wichtig ist aber auch die Frage nach dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Der läuft schließlich bisher längst nicht so schnell, wie es angesichts der drohenden Klimakatastrophe eigentlich hätte sein müssen. Hier haben sich die EU-Minister jetzt auf ambitioniertere Ziele geeinigt. Peter Kapern berichtet.
Ein paar Stunden war das Treffen der Energieminister erst alt. Da tauchte Robert Habeck vor dem Sitzungssaal auf, um erste Erfolge zu verkünden.
Der Auftakt war wirklich gut und ich würde sagen fast überraschend gut.
In zwei wichtigen Punkten sei sich die Runde sehr schnell einig geworden, erklärte der Minister. Zum einen soll der Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigt werden. Bis Ende des Jahrzehnts sollen 40% der in der EU verbrauchten Energien aus erneuerbaren Quellen stammen, statt wie bislang vorgesehen 32%. Damit das Ziel erreicht werden kann, sollen Erneuerbare als in überragendem europäischem Interesse gelten, was etwa die Erfolgsaussichten von Klagen gegen den Bau von Windrädern dann verringert. Und zum anderen verständigten sich die Mitgliedstaaten darauf, das Ziel für die Energieeffizienz deutlich anzuheben. Um 39% soll der Endenergieverbrauch bis 2030 abgesenkt werden. Mit diesen Festlegungen ziehen die Mitgliedstaaten nun in die abschließenden Verhandlungen mit dem Europaparlament. Beide Gesetze sind Teil des Klimaschutzpakets Fit for 55. Beide helfen dabei, möglichst schnell von fossilen Energien, insbesondere von jenen aus Russland, unabhängig zu werden. Allerdings erst mittelfristig, weshalb die Runde der Minister extrem sorgenvoll auf die kommenden Monate blickt. 12 Mitgliedstaaten sei der Gashahn vom Kreml ganz oder teilweise abgedreht worden, so die zuständige EU-Kommissarin.
Die Situation ist serious. And the crisis might even worsen.
Die Lage sei ernst, die Krise könne sich aber sogar noch verschlimmern, sagte Kadri Simson. Dass Russland den Gaszufluss weiter reduziert, gilt unter den Ministern mindestens als wahrscheinlich. Deshalb hat die Auffüllung der Gasspeicher höchste Priorität. Robert Habeck.
Wenn Deutschland jetzt versucht, seine Speicher vollzumachen, dann nicht nur um Deutschland zu versorgen, denn die Nachbarländer, Tschechische Republik, Österreich, gegebenenfalls auch Polen oder Frankreich brauchen dann unsere Unterstützung.
Aber umgekehrt brauche auch Deutschland die Hilfe der Nachbarn, um die Speicher rechtzeitig vor dem Winter aufzufüllen.
Wir würden überhaupt nicht vorankommen, wenn wir in dieser Situation nicht auf Frankreich, auf Belgien, auf die Niederlande, auch auf Norwegen zurückgreifen könnten, die uns ja unterstützen. Algerien erhöht die Gasmengen, das geht durch Italien nach Europa.
Ungelöst blieb in Luxemburg einstweilen der Streit um das Aus für den Verbrennermotor. Das Europaparlament drängt darauf, dass ab 2035 keine Pkw mit Verbrennungsmaschinen mehr verkauft werden. Die Zustimmung der Mitgliedstaaten schien sicher, bis sich die FDP querstellte. Falls die Ampelkoalition bis morgen, wenn sich die EU-Umweltminister damit befassen, keine Einigung erzielt, wird sich Deutschland wohl enthalten müssen. Und die Aussicht darauf hat andere Skeptiker des Verbrenneraus in der EU auf den Plan gerufen. Italien, Bulgarien, Rumänien, Portugal und die Slowakei wollen erst später oder nicht vollständig aussteigen. Ohne die Zustimmung der Deutschen droht das Aus für den Verbrennungsmotor morgen beim Treffen der Umweltminister zu scheitern. Die Suche nach einer Lösung des Streits, so Robert Habeck, geht allerdings bis dahin weiter.
Europa ist ja eine lebende Kompromissmaschine und an der arbeiten wir mit. Und deswegen hoffe ich, dass wir jetzt, wo wir alle vor Ort sind, gute Lösungen finden, die dem Klimaschutz alle Genüge tun werden.
Peter Kapern war das über die ersten Beschlüsse der EU-Energieminister in Luxemburg. Um das knapper werdende Erdgas zu sparen und die Speicher für den Herbst und Winter zu füllen, sollen hier in Deutschland ja bekanntlich wieder verstärkt Kohlekraftwerke Strom produzieren, anstatt der eigentlich etwas klimafreundlicheren Gaskraftwerke. Und auch im Atomkraftland Frankreich könnten bald Kohlekraftwerke wieder in Betrieb genommen werden. Sabine Wachs mit den Einzelheiten.
Der Verbrauch von Öl, Gas und Strom müsse sofort reduziert werden. Das erklärten die Vorsitzenden der Energieanbieter Total Energie, ÖDF und Engie in der französischen Sonntagszeitung Journal du Dimanche. Andernfalls, so die Botschaft der Konzernchefs, drohe Frankreich im Winter eine Energiekrise, die den sozialen Zusammenhalt gefährde. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire erklärte, es sei schon jetzt an der Zeit zu handeln. Außerdem will er Vorkehrungen für den Fall eines Energieengpasses treffen. Deshalb, so Le Maire, könne das erst im März stillgelegte Kohlekraftwerk bei Saint-Avold, nahe der deutschen Grenze zu Saarbrücken, im Winter wieder in Betrieb genommen werden. Es solle allerdings keine russische Kohle verfeuert werden. Zudem, erklärte Le Maire, bleibe die Position von Präsident Macron, alle Kohlekraftwerke im Land stillzulegen, unverändert. Aktuell ist nur noch ein Kohlekraftwerk in Betrieb. Frankreich bezieht rund 70% seines Stroms aus Atomkraftwerken, aber auch die machen Sorgen. Derzeit sind mehr als die Hälfte der Atommeiler nicht am Netz. Einige mussten wegen Korrosionsproblemen abgeschaltet, andere wegen der Dürre zurückgefahren werden. Denn die umliegenden Flüsse, vor allem im Süden Frankreichs, liefern nicht genug Kühlwasser.
In Frankreich könnten Kohlekraftwerke wieder ans Netz gehen. Sabine Wachs war das. Ferien sollten eigentlich vor allem eins sein: Erholung pur. Doch wer aktuell mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen möchte, der hat oft erst einmal massenhaft Frust und Stress. Ausgerechnet zum Ferienstart in NRW herrscht an vielen Flughäfen Chaos. Massenhaft annullierte Flüge, verlorenes Gepäck und lange, lange Schlangen beim Check-in. Was steckt dahinter und wie das Problem gelöst werden soll? Dazu der Beitrag von Brigitte Scholtes.
Die Fluggesellschaften schieben das Chaos im Luftverkehr gern auf die Dienstleister an den Flughäfen. Damit die Passagiere überhaupt ins Flugzeug steigen können, müssen sie ja zunächst einmal die Sicherheitskontrollen durchlaufen und ihr Gepäck abgeben. 7000 Arbeitskräfte fehlten vor allem in diesem Bereich, hieß es am Wochenende. Die Bundesregierung möchte deshalb den befristeten Einsatz ausländischer Arbeitskräfte erleichtern. In der Gepäckabfertigung könnte das nützlich sein, meint Wolfgang Pieper, Verhandlungsführer für die Luftsicherheitskräfte, aber nur dort.
Bei der Sicherheit geht das nicht, weil das sind besonders beliehene Beschäftigte. Das heißt, die müssen qualitativ eine hohe Arbeitsleistung erbringen und auch im Grunde genommen in der Lage sein, alle gefährlichen Gegenstände im Gepäck und bei den Passagieren zu finden. Und das ist ja eine anstrengende Tätigkeit. Und da gibt es eine besondere Erlaubnis für, die auch entzogen werden kann, wenn die Qualität nicht stimmt. Und deswegen hilft das kurzfristig nichts.
1000 Mitarbeiter sucht allein Fraport. Etliche seien schon eingestellt, sagte eine Sprecherin des Frankfurter Flughafenbetreibers dem Deutschlandfunk. Der Flughafenverband ADV weist jedenfalls eine Mitschuld an der Lage von sich. So sagte vor wenigen Tagen dessen Hauptgeschäftsführer Ralf Beisel.
Wir hatten im Februar noch eine Passagierzahl gehabt, da waren wir bei gerade mal 30% des Vorkrisenniveaus. Dann sind die Lockerungen weggefallen und dann ist es hochgegangen auf jetzt 70% des Vorkrisenniveaus. Also innerhalb von wenigen Wochen haben wir glatt mal das Doppelte an Passagieren gesehen gegenüber den Planzahlen von 2019.
Ganz so einfach sei es nicht, meint Wolfgang Pieper von Verdi. Alle Beteiligten hätten in der Krise zu viel Personal abgebaut. Nun müssen die Airlines Flüge streichen. Bei Lufthansa etwa summiert sich das in den Ferienmonaten auf 3000 Flüge. Das entspreche etwa 95% des gesamten Angebots, sagte deren Vorstand Detlef Kaiser der Tageszeitung Die Welt. Klassische Urlaubsstrecken wolle man von den Streichungen weitgehend verschonen. Betroffen sei vor allem der innerdeutsche Verkehr. Zitat:
Bei den Gästen können wir uns nur entschuldigen. Wir sind natürlich nicht zufrieden mit dem Service, den wir aktuell bieten. Kundenloyalität ist uns sehr wichtig. Wir gehen nicht bewusst in die Übersteuerung und lassen es auch nicht darauf ankommen, dass das System zusammenbricht. Die Probleme treten an Stellen auf, die für uns als Airline kaum kalkulierbar sind.
Vorausschauende Planung aber ist allen Beteiligten nicht gelungen. So habe man etwa bei den Sicherheitsdiensten in der Krise versäumt, vor allem bei den Teilzeitbeschäftigten, das Kurzarbeitergeld aufzustocken, kritisiert Wolfgang Pieper von Verdi. Die hätten sich dann andere Jobs gesucht, um über die Runden zu kommen.
Es liegt im Grunde genommen eine Planung zugrunde, die unzureichend war für die jetzige Situation. Und bei den Flughäfen wird Lohndumping auch schon seit Jahren betrieben. Da sind die Löhne einfach zu niedrig, um genügend Personal zu kriegen.
Und die Fluggesellschaften erwarten darüber hinaus auch von den Passagieren weiteres Entgegenkommen. Die zahlen ja immerhin für ihre Flugreise weit im Voraus. Diese Vorkasse müsse abgeschafft werden, fordern Verbraucherschützer seit langem.
Brigitte Scholtes war das über das Chaos an vielen deutschen Flughäfen. Und ich hoffe mal, Ihnen bleiben solche Erfahrungen erspart und Sie kommen entspannt und erholt in den Urlaub, falls Sie denn auch jetzt in der Hauptsaison reisen. Zum nächsten Thema, die neue Seidenstraße. Unter diesem Schlagwort investiert China seit Jahren Milliardenbeträge in Entwicklungsländer in Asien und Afrika. Ganz selbstlos sind diese Investitionen natürlich nicht. China will so seinen Einfluss in der Welt deutlich ausbauen. Und diese Rechnung könnte auch durchaus aufgehen. Auf dem G7-Gipfel in Schloss Elmau haben die Staats- und Regierungschefs der westlichen Industrienationen jetzt ein eigenes Investitionspaket angekündigt. Was es bringen soll, dazu der Beitrag von Frank Capellan.
600 Milliarden Dollar für Infrastrukturprojekte weltweit in den kommenden 5 Jahren. Es ist eine Menge Geld, das die G7 für den Bau von Straßen und Eisenbahnen, für die Gesundheitsvorsorge, für die Digitalisierung oder den Kampf gegen den Klimawandel bereitstellen wollen. Hört sich sehr gut an, ist aber ein bisschen geschummelt, meint Dirk Barthe von der Hilfsorganisation World Vision.
Schon seit Mitte vergangenen Jahres gibt es das vom Team EU auf die Beine gestellte Programm Global Gateway. Das umfasst schon in etwa 300 Milliarden Dollar. Das heißt, was jetzt noch draufgekommen ist, macht dann die Gänze von 600 Milliarden Dollar aus.
Das Kalkül der G7 ist klar. China soll der Wind aus den Segeln genommen werden. Peking steckt seit Jahrzehnten schon enorm viel Geld in Entwicklungsländer. Abhängigkeiten sind gewachsen. Das soll sich ändern. US-Präsident Joe Biden will, dass sich ärmere Staaten den Demokratien zuwenden, nicht China, nicht Russland.
Because when democracies demonstrate what we can do, I have no doubt that we'll win the competition every time.
Wenn wir Demokratien zusammenhalten, gewinnen wir jeden Wettbewerb, betont Biden. Das frische Geld für die weltweite Infrastruktur will der Präsident dabei nicht als Almosen verstanden wissen, sondern als Investment, das sich für alle Seiten auszahlen soll. Natürlich auch für die Amerikaner.
This isn't aid or charity. It's an investment that will deliver returns for everyone, including the American people and the people of all our nations.
Doch wer profitiert vom Geldsegen? Wirklich die Ärmsten der Armen, die von der Pandemie und den wirtschaftlichen Folgen ohnehin so sehr gebeutelt sind? Dirk Barthe von World Vision hat da seine Zweifel. Er sieht in den Finanzzusagen vor allem ein Geschenk für Länder, die ohnehin schon zu den aufstrebenden Staaten gehören, Indien etwa oder Indonesien. Partnerländer der G7, die heute auch in Elmau vertreten sind. Unklar bleibt für den Entwicklungsexperten auch, wofür das Geld wirklich ausgegeben werden soll.
Sollen denn jetzt in erster Linie Projekte gefördert werden, die zum Beispiel umweltfreundlicher Natur sind? Also Solarprojekte oder die Herstellung von Biogasanlagen, alles Mögliche ist da ja denkbar. Oder wird die fossile Energie wieder zurück in den Mittelpunkt geholt, zum Beispiel die Förderung von Flüssiggas, von Kohleprojekten? Oder ist dann eben dann doch die Dekarbonisierung angesagt. Das alles ist noch offen.
Auch Greenpeace treibt die Sorge, dass der Kampf gegen den Klimawandel beim globalen Investitionsprogramm zu kurz kommen könnte. Dass Energieminister Robert Habeck zumindest vorübergehend auf die Kohleverstromung setzen will, ist für Klimaexperte Martin Kaiser ein schlechtes Signal.
Wir hören jetzt seit 30 Jahren, dass Klimaschutz immer dann hinten anstehen muss, wenn andere Krisen kommen. Ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Wenn wir jetzt nicht die Krise mit der Ukraine nutzen, um zu sagen, wir nehmen nicht die alte Technologie, sondern die Technologie von morgen, boosten die erneuerbaren Energien und leiten auch hier die Zeitenwende ein, dann werden wir in viel größere Probleme kommen, als wir es jetzt schon sind.
Wie und wofür das viele Geld ausgegeben werden soll, ist noch völlig unklar. Hauptsache der chinesischen Vormachtstellung wird etwas entgegengesetzt. Darum geht es Biden und Scholz. Da ist sich Dirk Barthe von World Vision völlig sicher.
Salopp formuliert kann man schon sagen, dass das Lockangebote sind. Der Westen will sich wieder attraktiver machen und das geht natürlich auch über das Portemonnaie.
Frank Capellan über das geplante Investitionspaket der G7-Staaten. Die Nachricht klingt dramatisch. Russland ist mit der Zahlung für seine ausländischen Staatsanleihen in Verzug. Zum ersten Mal seit der Oktoberrevolution vor über 100 Jahren. Bei Investoren gehen in solchen Situationen normalerweise alle Alarmsignale an, denn das klingt verdächtig nach Staatsbankrott. Doch was heißt das nun tatsächlich? Ist der russische Staat damit jetzt wirklich pleite? Oder ist das alles für Putin vielleicht doch nicht ganz so dramatisch? Dieser Frage ist Bianca von der Au nachgegangen.
Heute Nacht lief eine 30-Tage-Frist für Russland aus. Es geht nach Agenturberichten um 100 Millionen US-Dollar fällige Zinsen, die Russland auf 2 Staatsanleihen in Auslandswährung zu zahlen gehabt hätte. Sehr wahrscheinlich ist das Geld bei den Gläubigern nicht angekommen. Russland gilt damit nun offiziell als zahlungsunfähig. Das ist keine Überraschung für Professor Alexander Lippmann vom Osteuropa-Institut der FU Berlin.
Die Zahlungsunfähigkeit eines Landes auf den internationalen Kapitalmärkten bedeutet eigentlich nur eine Sache, dass das Land keine neuen Schulden auf den Kapitalmärkten aufnehmen kann. Das ist aber für Russland schon seit langem gegeben, weil die internationalen Sanktionen bestehen. Deswegen diese Akte, dass Russland jetzt die Schulden nicht beglichen hat, ist rein symbolisch.
Zumal Russland selbst betont, wirtschaftlich in der Lage und auch willens zu sein, die Schulden zu bedienen. Der Kreml hat Berichte zurückgewiesen, wonach Russland seine Auslandsschulden nicht bezahlt haben soll. Angeblich sei die Zahlung schon im Mai erfolgt. Allerdings verhinderten westliche Sanktionen, dass das Geld auch bei den Gläubigern ankomme. Sie schließen Russland und seine Banken faktisch vom internationalen Kapitalmarkt aus. Ohne die Sanktionen, die eine Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine sind, wäre Russland nicht zahlungsunfähig, sagt auch Clemens Fuest, Präsident des Münchner IFO-Instituts.
Da Russland so viel Energie exportiert, ist im Prinzip genug Geld da. Aber Russland ist ja für viele Zahlungen gesperrt.
Für Russland selbst sei der Ausschluss vom internationalen Kapitalmarkt derzeit kein großes Problem, glaubt Russland-Kenner Alexander Lippmann. Die sogenannte Staatspleite sei vielmehr ein Problem für Russlands Gläubiger.
Und sie bedeutet einfach für alle Anleger, die russische Staatsanleihen kaufen, wenn sie das überhaupt noch dürfen, dass es hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass Russland die Schulden nicht begleichen wird. Und deswegen wird auch Russland keine neuen Schulden aufnehmen können, was aber für das Land jetzt angesichts der sehr hohen Preise für Erdgas und Erdöl und hohen Haushaltseinnahmen eigentlich kein so großes Problem ist. Russland braucht jetzt auch keine Schulden, um Haushaltsdefizit zu begleichen.
Auf lange Sicht dürfte Russland den Zugang zum Kapitalmarkt aber schon brauchen, eben wenn es darum geht, sich frisches Geld am Markt zu leihen. Aber vorher müssen nach Ansicht von IFO-Chef Fuest ganz andere Fragen geklärt werden.
Es wird sicherlich ein Thema sein, wenn der Krieg mal vorüber ist und man Sanktionen wieder lockern sollte. Dann wird man darüber diskutieren, müssen die Gelder nachgezahlt werden, führt das zu einer längeren Abwertung des Ratings Russlands, aber das ist alles Zukunftsmusik.
Normalerweise wäre Russland jetzt schon ein Fall für die Ratingagenturen. Die drei großen Bonitätswächter Standard & Poor's, Moody's und Fitch werden von Staaten und Kreditgebern bezahlt, um die Kreditwürdigkeit von Schuldnern zu beurteilen. Im Falle Russlands sind sie aber außen vor, da Sanktionen der Europäischen Union es ihnen verbieten, die Finanzlage Russlands zu bewerten.
Bianca von der Au war das über die Zahlungsausfälle bei russischen Staatsanleihen. Wir haben es gehört, für Putin ist dieser Zahlungsausfall jetzt also keine allzu große Katastrophe. Wie das Ganze heute an den Finanzmärkten aufgenommen wurde, darüber spreche ich jetzt mit Dorothee Holz aus unserem Börsenstudio in Frankfurt. Frau Holz, hat sich denn der russische Zahlungsausfall irgendwo in den Kursen wiedergespiegelt?
Hat sich, aber alle haben es ja befürchtet und auch quasi vorausgesehen, dass dieser Fall eintreten wird. Deshalb waren die Märkte schon vorbereitet. Es sei alles eingepreist, heißt es hier. Allerdings haben die Meldungen über diesen historischen Zahlungsausfall den Rubel unter Druck gebracht. Der Rubel gab gegenüber dem Dollar um 2% nach, hat sich inzwischen aber wieder erholt. Russland weist ja alle Schuld von sich. Es liege an den Sanktionen, aber das kann natürlich ein Makel für die Zukunft sein. Und für die Gläubiger ist es auf jeden Fall ein Schaden.
Dann schauen wir auf den DAX. Wie hat der sich heute so entwickelt?
Dank starker Vorgaben aus den USA ging es hier wirklich schwungvoll los. Der DAX kletterte am Vormittag um bis zu 1,5% nach oben, ist inzwischen aber nur noch mit 0,7% im Plus bei 13.204 Punkten kurz vor Schluss. Die Lage ist und bleibt ja einfach unsicher. Die Sorge vor einem weltweiten Abschwung groß und deshalb bleiben auch Händler recht vorsichtig.
Und welche Werte sind heute besonders aufgefallen?
Am Anfang war es Zalando, nachdem die Aktien am Freitag zweistellig abgestürzt sind, sogar kurzzeitig unter den Ausgabekurs beim Börsengang gefallen sind. Denn die Kunden schwinden beim Online-Modehändler und das zwang das Unternehmen, seine Prognose deutlich zusammenzustreichen. Zalando-Aktien kurz vor Handelsende noch mit 2% im Plus und verkauft werden Aktien von RWE, Vonovia und Puma.
Es gibt aktuell Berichte, dass Mercedes seine A-Klasse abschaffen möchte. Wie kommt denn sowas bei den Anlegern an?
Ja, denn eigentlich ganz gut, denn es heißt bei Mercedes Marge bzw. Luxus statt Masse. Das ist das neue Konzept. Der Autobauer hat es im Detail noch nicht bestätigt, aber die A-Klasse könnte bis Mitte des Jahrzehnts auslaufen. Ebenso die B-Klasse. Anlegern gefällt es offenbar, obwohl damit die Verkäufe merklich schrumpfen. Die Aktien mit 1% im Plus.
Das war Dorothee Holz. Vielen Dank nach Frankfurt. Und damit geht unsere Sendung jetzt zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Stefan Kolderhoff mit Kultur heute wieder. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.